Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Mit der heutigen Wissenschaftsecke setze ich gewissermaßen das Thema der zurückliegenden 35. Folge fort. Ich benenne es diesmal aber ein wenig anders, nämlich Wetter und Klima. Zu einer ersten Meldung möchte ich nicht im Einzelnen das wiederholen, was Mitte Juni schon durch die Medien ging, nämlich den Hitzecheck 2025, mit dem die Deutsche Umwelthilfe die deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern daraufhin untersucht hat, wie sehr sie und ihre Einwohner im Sommer von extremer Hitze betroffen sind. Es geht dabei um insgesamt 190 Städte mit insgesamt mehr als 12 Millionen Einwohnern. Für jede Stadt hat die Umwelthilfe kleinräumig ermittelt, wie stark eine dichte Bebauung, hohe Temperaturen und fehlendes Stadtgrün die Wohnumgebung in diesen Städten beeinträchtigt. Und aus diesen Faktoren wurde ein sogenannter Hitzebetroffenheitsindex gebildet, der dann das Ergebnis für jede einzelne Stadt repräsentiert. Das ist eine Zahl, anhand derer man die einzelnen Städte dann auch relativ gut miteinander vergleichen kann. Aus dieser Meldung möchte ich nur zwei Punkte aufgreifen. Nämlich einmal die Methode, die sich anzuschauen lohnt. Für den Betroffenheitsindex teilten die Experten die bewohnten Fläche der Städte in 100 mal 100 Meter große Raster. In jedem dieser Abschnitte ermittelten sie vier Faktoren: die durchschnittliche Oberflächentemperatur im Sommer, den Anteil versiegelter Flächen, das Volumen des umliegenden Grüns und die Bevölkerungsdichte. Die Deutsche Umwelthilfe verglich diese Werte mit dem bundesweiten Durchschnitt. Und je größer die Abweichung war, desto höher ist die Belastung. Die Stadt Erfurt liegt in dieser Liste zwar nicht im schlechtesten Feld von 31 Städten mit überdurchschnittlicher Betroffenheit, aber mit Rang 46 liegen die ErfurterInnen am oberen Ende der durchschnittlich Betroffenen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es der Vergleich mit dem Durchschnitt ist, dann ist das nicht unbedingt ein Wert, auf den man wirklich stolz sein kann. Zum Zweiten möchte ich darauf hinweisen, das ist der eigentliche Anlass dieser Meldung, dass diese Untersuchung, fast ist man geneigt zu sagen, natürlich im Internet verfügbar ist. Nämlich unter der Adresse www.duh.de/mitmachen/hitze-check/. Auf dieser Seite stellt die Umwelthilfe auch ein Antragsformular zur Verfügung, mit dem man bei seiner Stadt darauf hinwirken kann, an den besonders betroffenen Orten für mehr Grün oder und weniger Beton zu sorgen. Wenn man Klimaentwicklungen beschreiben will, ist man natürlich darauf angewiesen, einen Blick in unsere Klimavergangenheit zu tun. Meistens wird der Vergleich mit dem sogenannten vorindustriellen Zeitalter angestellt. Für diesen Zeitraum liegen zumeist auch dokumentierte Belege vor. Aber ob dieser vergleichsweise kurze Zeitraum von 130 bis 150 Jahren tatsächlich hinreichend aussagekräftig ist, ist nicht sicher. Will man weiter in die Vergangenheit schauen, ist man auf mittelbare Quellen angewiesen. In Eisbohrkernen aus dem Dauereis zum Beispiel der Antarktis sind Luftblasen enthalten, die Aufschluss über die früheren Atmosphären geben. Da kann man schon einen Zeitraum von ungefähr 800.000 Jahren übersehen. Eine zweite Möglichkeit: Aus Baumringen kann man jahresscharf die Wachstumsbedingungen, wie zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Bäume, ermitteln. Der daraus ableitbare Zeitraum liegt mittlerweile so in der Größenordnung von 10.000 Jahren. Drittens findet man in den Sedimentkernen von Seen und Ozeanen Pollen und Mikroorganismen, aus denen man Rückschlüsse auf die Vegetation und aus dieser auf das Klima ziehen kann. Damit kann man unter Umständen über mehrere Millionen Jahre zurückschauen. Viertens lagern Korallen chemische Signale in ihr Kalkgerüst ein, sodass man diese Signale insbesondere in den Tropen zur Analyse über einen Zeitraum von bis zu 1000 Jahren nutzen kann. Und schließlich fünftens können Staubablagerungen in Lössschichten Rückschlüsse auf Windverhältnisse, Vegetation und Feuchtigkeit der Atmosphäre in früheren Zeiten ermöglichen. Eine bislang wenig genutzte Art, das Klima der Vergangenheit zu betrachten, präsentierte eine Arbeitsgruppe um den Historiker Christian Pfister von der Universität Bern im vergangenen Jahr, über die ein Mitarbeiter dieser Gruppe, Stefan Brönnimann, im Spektrum der Wissenschaft berichtet hat. Auf diesen Bericht stütze ich die nachfolgende Darstellung. Die Forschenden haben hier eine Zeitreihe der Weinqualität aus Daten aus Luxemburg, Ostfrankreich, der Schweiz und Deutschland erstellt. Und aus diesen Aufzeichnungen kann man heute tatsächlich das Klima rekonstruieren, insbesondere die Temperatur in den für die Beerenreifung entscheidenden Monaten von April bis August. So zeichnet sich deutlich die Klimaerwärmung der letzten 50 Jahre in Form steigender Qualität des Weins ab. Doch die Kurve erlaubt auch Aussagen zur Temperatur einzelner Sommer zurück bis ins 14. Jahrhundert. Schon lange nutzt man andere Indikatoren wie das Datum der Weinlese für die Sommertemperaturermittlung. Das Datum der Blüte gibt Aufschluss, wie warm der Frühling war. Phänologische Daten nennt man solche Zeitreihen über das Eintreten jahreszeitlicher Pflanzenphasen. Welche Pflanzen als wichtig genug galten, um ihre Phasen zu dokumentieren, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Die längste phänologische Reihe der Welt ist diejenige der Kirschblüte in Kyoto, die bis ins Jahr 800 zurückreicht. Auch andere jahreszeitliche Phänomene schrieb man auf, in Europa wie auch in Asien und später in Nordamerika. Um die Wintertemperaturen zu rekonstruieren, eignen sich zum Beispiel besonders das Zufrieren und Auftauen von Flüssen, Seen oder Meereshäfen, Eisphänologie genannt. Auch dazu gibt es lange Aufzeichnungsreihen, denn gefrorene Gewässer eignen sich als Transportwege, während zugefrorene Häfen nicht angelaufen werden können. Die vielleicht längste Reihe des Gefrierens, diejenige des Suwa-Sees in Japan, reicht ins 15. Jahrhundert zurück. Doch kaum ein Umweltphänomen wurde so lange so genau dokumentiert wie der Wein, sodass man mit seinen Pflanzenphasen lückenlose Datenreihen bilden kann. Solche phänologischen Reihen sind Teil dessen, was man in der Klimaforschung als Dokumentendaten bezeichnet. Klimareihen, die auf von Menschen aufgezeichneten Phänomenen beruhen. Aber wie kann man nun aus solchen Daten das Klima rekonstruieren? Lange verwendete man dazu ganz einfach statistische Verfahren, die im Verlauf der Zeit immer komplexer wurden. Dazu kamen neue numerische Methoden. So erlaubt die Technik der Datenassimilation, historische Reihen mit Simulationen eines Klimamodells zu verknüpfen, um das Modell immer näher an die tatsächlichen Verläufe anzupassen, bis beobachtete Daten und simulierte Daten zusammenpassen. Der Schritt zum maschinellen Lernen und zur künstlichen Intelligenz mit unterschiedlichen methodischen Varianten ist dann gar nicht mehr weit. So werden zum Beispiel Rekonstruktionen, die auf maschinellem Lernen beruhen, vermutlich schon bald in größerer Anzahl verfügbar sein. Und hierbei kann man auch sehr schön sehen, wie sich Wetter zu Klima entwickelt. Klimarekonstruktionen sind meist jährlich aufgelöst und messen je nach Klimavariable, also Temperatur, Niederschlag, Trockenheit, in einer Jahreszeit. Manche stellen noch einzelne Jahreszeiten oder Monate dar. aber atmosphärische Prozesse spielen sich auf der Skala des Wetters ab, also innerhalb von Tagen. Außerdem sind es oft Wetterereignisse, welche die größten Auswirkungen verursachen. Gewünscht wären daher tägliche Rekonstruktionen und diese sollten mehr als Temperaturfelder umfassen, sondern auch die Luftdruckverteilung und den Wind. Mit solchen Methoden kann man aber natürlich auch noch viel mehr machen, als bloß einen heißen Sommer zu identifizieren und zu dokumentieren. Die Klima- und Wetterrekonstruktionen umfassen nämlich nicht nur Temperatur und Niederschlag auf der Erdoberfläche, sondern auch die dreidimensionale atmosphärische Zirkulation. Also kann man beispielsweise untersuchen, ob ein bestimmter Typus von Dürre mit einer Verlagerung des polaren Jetstreams einhergeht. Wie ein Vulkanausbruch in den Tropen die Monsunsysteme und letztlich das Klima in Europa modifizieren kann. Welche spezielle Abfolge von Wetterereignissen 1740 in Mitteleuropa zum kältesten Jahr der letzten 600 Jahre geführt hat. Oder wie die meteorologischen Vorgänge zu einem Jahrhundert- oder Jahrtausendhochwasser führen. Extreme Wetterereignisse sind eng an die Stärke und Lage des Jetstreams gekoppelt. Die Arbeitsgruppe hat den Zustand dieses atmosphärischen Windbandes zwischen den Jahren 1421 und 2023 rekonstruiert. Die Modelle zeigen, dass der Jetstream im Winter 1801-1802 deutlich Richtung Äquator verschoben war. Dadurch zog zwischen November und Januar eine ganze Serie von Tiefdruckgebieten in den Alpenraum und brachte große Mengen Niederschläge. Solche Jahrhunderte zurückgehenden Analysen machen es möglich, vorhergesagte Auswirkungen des Klimawandels und aktuell beobachtete Veränderungen im historischen Kontext zu betrachten. So zeigen die Daten, dass sich der Jetstream bisher keineswegs besonders ungewöhnlich verhält. Seine Lage und Stärke schwankte in einem vergleichbaren Ausmaß wie in den letzten 600 Jahren. Angesichts des Klimawandels, der in Europa und anderswo heftigere Starkregenereignisse bringen wird, sind solche Untersuchungen wichtiger denn je. Historische Wetterextreme können als Grundlage für den sogenannten Storyline-Ansatz dienen. Man kommt damit weg von rein statistischen Aussagen über die Häufigkeit bestimmter Ereignisse, sondern betrachtet physikalisch konsistente und plausible Ereignisketten, welche extreme Schäden hervorbringen können. Das betrifft keineswegs nur Starkregen und Überschwemmungen, sondern auch Stürme und Hitzewellen. Und schließlich kann man Wetterrekonstruktionen für nachgelagerte Forschungszweige weiterverwenden. Sie geben uns oft Informationen darüber, wie sich Wetter und Klima für die davon betroffenen Menschen auswirken. Das reicht von der Modellierung landwirtschaftlicher Erträge über die Feuerwettergefahr bis zu Sturmschäden, von Simulationen der Schneedecke bis hin zu Überschwemmungen. Dies hilft, die Folgen des bisherigen und kommenden Klimawandels besser zu verstehen, denn solche vergangenen Ereignisse werden nun zum Testgelände für die Gegenwart und Zukunft. Die neuen Möglichkeiten der Klima- und Wetterrekonstruktion verändern das Feld rasant. Supercomputer sind zum Werkzeug der Klimageschichte geworden. Dadurch ist aber interessanterweise auch die gute alte Archivarbeit wieder gefragt. Neue technische Möglichkeiten der Klimarekonstruktion sowie neue oder verfeinerte Fragestellungen, beispielsweise zu Extremen, führen letztlich dazu, dass historische Daten großen Wert für die aktuelle Klimaforschung bekommen. Die Daten über die Weinqualität, bisher fast ausschließlich ein Fall für die Geschichtswissenschaft, sind ein gutes Beispiel dafür. Der Jetstream und seine Bedeutung für den Klimawandel oder umgekehrt die Bedeutung des Klimawandels wird für den Jetstream wird in vielen Forschungen betrachtet. Der Jetstream ist, kurz gesagt, das Windband in der oberen Atmosphäre, das die polare Klimazone mit ihrer Kaltluft einschließt und die Hochs und Tiefs über Nordamerika, Europa und Asien transportiert. Seinetwegen kommt das Wetter in Europa fast immer aus Westen, weil dieser Jetstream sich von West nach Ost bewegt. Viele Forscher vermuten nun, dass der Grund für den sich verändernden Jetstream der Klimawandel ist. Weil sich die Arktis 3 bis 4 Mal schneller erwärmt als der Rest der Welt, verkleinert sich der Temperaturgegensatz hin zu den Subtropen. Der Jetstream gerät ins Schlingern und deswegen kann sich eine Kältezone weit in den Süden oder eine Wärmezone weit in den Norden ausbreiten. In der Forschung der Universität Bern kommt man zum Ergebnis, dass dieser Zusammenhang vielleicht so gar nicht besteht, weil, über längere Zeit betrachtet, der Jetstream sich eigentlich schon so verhalten hat wie eben jetzt auch. Zu diesen Forschern gehört, wie die Süddeutsche Zeitung vor ein paar Tagen berichtet hat, zum Beispiel Erich Osterberg vom Dartmouth College in New Hampshire, der das Verhalten des Jetstreams bis ins Jahr 1900 zurückverfolgt hat. Nach seiner Auffassung sei die arktische Erwärmung nicht der Haupttreiber eines welligeren Jetstreams. Dafür spreche auch, dass seit ungefähr dem Jahr 2010 die Ausbuchtungen des Jetstreams im Winter wieder schwächer geworden sind. Und das, obwohl sich die Arktis in dieser Zeit nochmals stärker erwärmt hat. Ich zitiere Osterberg: Wir haben unglaublich hohe Temperaturen in der Arktis und einen starken Verlust an Meereis beobachtet. Und das ist dem Klimawandel geschuldet. Zitat Ende. Insgesamt gesehen scheinen die jüngsten Forschungen zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Jetstream zu neuen Fragestellungen zu führen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob sich der Jetstream im Sommer vielleicht anders verhält als im Winter. Und es gehört die Frage dazu, ob der Klimawandel vielleicht zu einer unterschiedlichen Erwärmung in den Tropen und in der Arktis führt. So könnte es zum Beispiel sein, dass die Erwärmung in den Tropen eher in den höheren Luftschichten stattfindet, in der Arktis aber eher in den niedrigeren Luftschichten, wo wir sie eindeutiger bemerken. Verstanden haben wir das alles noch nicht hinreichend, jedenfalls nicht genug, um die Folgen der von uns verursachten klimatischen Veränderungen auch nur halbwegs zuverlässig beurteilen zu können. Unsicherheit über das weitere Verhalten des Jetstreams ist übrigens mit ein Grund dafür, dass wir heute nicht sicher sagen können, ob uns die derzeitige Hitze noch länger erhalten bleiben wird. Einigkeit scheint unter den Wissenschaftlern darin zu bestehen, dass es ganz außergewöhnlich ist, derartig hohe Temperaturen im gesamten Mittelmeerraum und in Europa so früh im Jahr zu haben. Und als beeindruckend wird auch empfunden, dass das hitzebetroffene Gebiet so riesig ist. Von Portugal über Polen bis hin zum Balkan liegen die Temperaturen um teilweise bis zu 12 Grad Celsius höher als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. In Portugal, Spanien und Frankreich sind sogar Maximalwerte von bis zu 45 Grad möglich. Doch die Frage ist, bleibt das so? Derzeit ist noch unklar, wie lange das Hochdruckbollwerk durchhält. Manche Wettermodelle lassen die Hitzewelle zum Ende der ersten Juliwoche abrupt enden, andere prognostizieren zur Wochenmitte nur eine leichte Abkühlung. Vor allem der Süden könnte die gesamte Woche mit der heißen Luft zu kämpfen haben. Fest steht bloß, dass selbst bei einem abrupten Ende der Hitzewelle die Heißluft in Lauerstellung bliebe. Rund um das Mittelmeer hat sich schon früh in diesem Jahr extreme Hitze gebildet. Und das westliche Mittelmeer stark aufgeheizt. Die Temperaturen liegen im Schnitt 4 Grad über den Normalwerten. An den Küsten Südfrankreichs und Spaniens ist das Wasser sogar um 6 Grad wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit. Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn lagen die Wassertemperaturen Ende Juni höher und sie steigen weiter an. Kürzlich hat eine Studie in der Fachzeitschrift PNAS eine klimawandelbedingte Zunahme solcher stationärer Wetterlagen beschrieben. Der Weltklimarat IPCC war in seinem jüngsten Bericht allerdings nicht überzeugt, dass der Jetstream wegen des Klimawandels wirklich häufiger ins Stocken gerät. Insgesamt wäre es jedenfalls eine gute Nachricht, wenn der IPCC mit seiner Einschätzung recht behielte. Denn Fakt ist, bliebe Mitteleuropa künftig häufiger für mehrere Wochen unter dem Einfluss des aktuellen Bollwerks, könnte sich der Sommer zu einer gefährlichen Jahreszeit entwickeln. Die Heißzeit könnte länger dauern, als vielen lieb ist. Und damit kommen wir zu einem letzten Phänomen, das ebenfalls noch nicht verstanden worden ist, nämlich dem sogenannten Cold Blob. So wird ein riesiges Meeresgebiet südlich von Grönland genannt, das den globalen Trend der Meereserwärmung zu trotzen scheint. Denn hier ist das Wasser sogar kälter geworden, jedenfalls aber erwärmt es sich deutlich langsamer als der Rest der Weltmeere. Was Ursache dieses Phänomens ist, ist noch nicht klar. Viele Wissenschaftlerinnen nehmen an, dass es sich um eine Folge des Klimawandels handelt, die uns allerdings sehr großen Kummer machen sollte, wenn sie denn zuträfe. Der Cold Blob wird nämlich als ein Indiz dafür angesehen, dass der Klimawandel dazu führt, dass die Atlantische Umweltzirkulation, die AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, an Kraft verliert. Diese Zirkulation transportiert warmes Wasser aus den Tropen Richtung Norden und beschert uns damit ein vergleichsweise mildes Klima. Gemeinhin bezeichnen wir diesen Teil des AMOC als Golfstrom. Ob es diese Entwicklung gibt und was sie bedeuten kann, haben die damit befassten Forschenden herauszufinden versucht, indem sie erstens auf Daten zurückgegriffen haben, die bis ins Jahr 1900 zurückreichen, um den vorhin in anderem Zusammenhang benannten Problem der zu kurzen Brille zu entgehen. Und diese Daten zweitens in 94 verschiedene Klimamodelle eingespeist. Das Ergebnis war, dass etwa 50 Modelle eine Abschwächung des AMOC als Ergebnis zurückgemeldet haben. Ein kleinerer Teil eine Verstärkung geliefert hat. Allerdings reproduzierten jene Modelle, die eine schwächere AMOC errechneten, auch zuverlässig den Kältefleck im Nordatlantik, während dieser in den übrigen Simulationen nicht auftauchte. Die Klimamodelle, die von einer Abschwächung der Umweltzirkulation ausgehen, passen daher laut den Klimaforschern deutlich besser ins Gesamtbild. Zitat: Mehrheitlich waren die Belege bereits sehr stark, dass die Kälteblase im Nordatlantik eine Folge der Abschwächung der AMOC ist. Das sagte Stefan Rahmsdorf, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das sei jetzt in der neuen Arbeit sehr überzeugend bestätigt worden. Ich zitiere ihn nochmal: Man sieht den Fingerabdruck einer AMOC-Abschwächung bis in große Details. Zitat Ende. So lasse sich die Kälteblase bis in eine Tiefe von 1000 Metern nachweisen. Laut Rahmsdorf ein starker Hinweis auf Strömungsveränderungen. Um 15% sei die AMOC seit Mitte des 20. Jahrhunderts schwächer geworden, hat Rahmsdorf mit Kollegen schon 2018 errechnet. Die neuen Berechnungen kommen auf rund 12% seit Anfang des 20. Jahrhunderts. René van Westen, ein Klimaforscher an der Universität Utrecht, sagt dazu: Der Effekt ist vielleicht noch nicht dramatisch, aber die Abschwächung ist da und das ist sehr beunruhigend. Umstritten ist, ob die AMOC schon auf dem Weg zu einem Kipppunkt ist. Jenseits eines solchen Punkts wäre, so ist jedenfalls die Annahme, ein vollständiger Kollaps der Strömung nicht mehr zu vermeiden, egal was wir tun. In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit im Fachmagazin Nature Geoscience schätzt ein Team um David Bonan von California Institute of Technology das Risiko eines Zusammenbruchs in diesem Jahrhundert als eher gering ein. Wahrscheinlicher sei eine weitere Abschwächung um etwa 18-43%. René van Westen hält die Arbeit der Kollegen methodisch für sehr gut, weist aber zugleich darauf hin, dass sich eine Abschwächung und ein Kollaps nur schwer auseinanderhalten lassen. Auch wenn sich die Strömung in den nächsten Jahrzehnten nur um 20% abschwächte, kann es gut sein, dass der Kipppunkt bereits überschritten wird und der Kollaps später noch kommt. Das jedenfalls sagt van Westen. Um das sicher beurteilen zu können, seien Simulationen nötig, die über das Jahr 2100 hinausgingen. Was ein Zusammenbruch der Atlantikströmung für Europa bedeuten könnte, hat ein Team um Van Westen kürzlich untersucht. In dem Fall würden die Temperaturen in Berlin an 54 zusätzlichen Tagen im Vergleich zu heute auf unter 0 Grad fallen. Minus 30 Grad wären in manchen Jahren möglich. Daneben müsste besonders Nordwesteuropa mit stärkeren Winterstürmen rechnen. Allerdings rechnen die Forscher nicht vor dem Jahr 2200 mit solchen Verhältnissen, wenn sich der Ozean auf die erwärmte Atmosphäre eingependelt haben sollte.